Willkommen zur Ausgabe 383 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta und mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der etwas brummelige Michael, weil ich nicht gut vorbereitet bin.
Aber wir sind ja auch bei unserem letzten Special angekommen von 5 Specialen. Und diesmal reden wir über die perfekte Einstiegssammlung. Und jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Formulierung, denn wir wollen nicht über die Einsteigersammlung sprechen. Also welche Spiele würde man einem absoluten Anfänger empfehlen? Zum Start der Sammlung sozusagen, sondern hier geht es jetzt um, das hatten wir übrigens schon mal als Special, hier geht es darum, wenn man jetzt ins Hobby tatsächlich einsteigen möchte, ja, welche Spiele wären es denn wert, in die Sammlung aufgenommen zu werden, relativ am Anfang? Darum geht es heute. Das heißt, wenn wir Oma Erna beim weihnachtlichen Brettspielen von vor 3 Folgen jetzt überzeugt haben, dass Brettspielen ein richtig cooles Hobby ist.
Und Oma Erna sich jetzt eine eigene Sammlung zulegen
und
will.
Oma Erna sagt, ich will da jetzt voll einsteigen, ja, ich will jetzt auch irgendwie Expertenspieler werden und will jetzt eine Sammlung aufbauen. Was für Spiele sollte ich mir denn da am Anfang holen? Da haben wir eine Liste von Spielen zusammengestellt, wo wir glauben, das würde Sinn machen. Gleichzeitig macht diese Liste natürlich auch Sinn, für Leute, die schon eine Sammlung haben, mal zu gucken, vielleicht fehlt das ein oder andere Spiel da noch.
Ich möchte dazu hinzufügen, dass das Michaels Liste ist. Meine sähe etwas anders aus, aber wie gesagt, ich bin unvorbereitet, ich habe keine Liste.
Kannst du ja mit reinbringen.
Ja.
Ja, also deswegen sind die Spiele, die hier draufstehen, auch querbeet von Einsteigerspielen zu Partyspielen zu Kennerspielen zu Expertenspielen. Und das war die Idee bei dem Ganzen. Ich würde auch sagen, man könnte es auch so formulieren, wenn ich meine Sammlung radikal verkleinern müsste.
Welche 10 Spiele sollen übrig bleiben?
Welche 10 Spiele würden denn übrig bleiben?
Ja, dann wäre die Liste nochmal ganz anders bei mir.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Ein Spiel, was ich jedem immer empfehle, egal welcher Stufe, das kann man tatsächlich auch Oma Erna empfehlen. Und das ist auch eines der perfekten Spiele für diesen Weihnachtsabend oder Osterabend. Und das ist Azul. Azul ist meiner Meinung nach ein Spiel, das ist so ein perfektes Spiel, wenn einer sagt, oh, lass es doch mal, Mensch, ärgere dich nicht spielen, dann kannst du sagen, hier, ich habe ein Azul dabei.
Also bei Azul bin ich auch absolut voll dabei und dahinter, Azul gehört für mich auch in jede Sammlung. Und zwar reden wir von dem Basis-Azul, also wir brauchen hier nicht Variante 2, 3 oder 4, irgendwie Gärten der Königin oder was auch immer.
Bei denen muss man auch sehr aufpassen, da sind nämlich auch ein paar Gurken dabei.
Wir reden von dem Grundspiel, also entweder dem klassischen Azul oder was ich auch super finde, was ich tatsächlich noch einen Ticken lieber mag, ist die Master de Chocolatier-Variante, wo man eben nicht Fliesen an die Wand klebt, sondern Pralinen in die Schachtel räumt.
Und das macht meiner nach thematisch noch viel mehr Sinn.
Ja, ich finde es so herrlich und ich finde es so schön und es ist einfach ein Traum, dieses Spiel.
Also wenn, das haben die ja damals angekündigt als so eine limitierte Edition.
Ja, das hat mich sehr geärgert. Ich habe mega viel investiert, um hier sofort so ein Ding mir zu sichern und dann hat es nachher in jedem Laden gelegen.
Es wurde tatsächlich noch ein bisschen günstiger als das Original, glaube ich, teilweise. Also das Master Chocolatier ist natürlich auch insofern cool, weil das ist natürlich thematisch, connected das super mit Oma Erna.
Ja, genau.
Ja, aber es geht ja gar nicht um Oma Erna heute. Azul ist ein super Spiel für alle Altersklassen. Das kann man auch mit Kids spielen. Ja. Das ist einfach ein tolles Spiel und das gehört meiner Meinung nach in jede Spielesammlung, auch für Expertenspieler, weil es auch ein super Absacker ist.
Ja, es ist ein Spiel, das auch nicht so super lang ist, was man halt mal schön zwischendurch spielen kann, wo du, wie gesagt, jeden mehr oder weniger mit an den Tisch kriegst. Klar gibt es immer die Superausnahme, die eh nicht spielt, dann kriegst du den wahrscheinlich auch nicht mit einem Azul an den Tisch. Aber das hat halt wirklich eine große Bandbreite, wo du Leute mit zum Spielen bringen kannst.
Ja. Das zweite Spiel hier fällt in dieselbe Kategorie, auch so ein Spiel, was man immer rausholen kann, was aber trotzdem einen Reiz und eine strategische Tiefe hat, die auch für Kenner und Expertenspieler interessant ist. Und das ist Zug um Zug. Zug um Zug ist ein wirklich einfaches Spiel, dass jeder irgendwie in 5 Minuten begreifen kann, zumindest in der Basisversion. Und das gleichzeitig aber so viel Reiz ausübt, dass ich das ständig am Spielen bin. Also ich habe das auf meinem Handy, ja, als elektronisches Spiel. Und ich bin, wenn ich irgendwo sitze und irgendwie nichts zu tun habe oder warte oder sowas, ja, dann erwische ich mich oft dabei, dass ich hier Zug um Zug starte und das spiele. Ich bringe das auch immer gerne auf den Tisch. Ja, das steht immer ganz vorne im Schrank, ja, und das ist einfach ein tolles Spiel. Und im Gegensatz zum Beispiel zu Catan, ja, was so in dieselbe Zielgruppe gehen soll, ja, ist Zug um Zug für mich ein wesentlich besseres Spiel. Catan ist was, wo ich sage, ja, das kann man spielen und so, das ist nicht schlecht, sowas, aber Zug um Zug ist einfach ein echter Knüller, ja, und das gehört eigentlich in jede Spielesammlung, finde ich.
Ja, also ich denke, bei Zug um Zug hast du halt einfach eine größere Treffermenge bei Leuten, die einfach schon das Thema interessant finden, als jetzt bei Catan. Catan ist halt mehr so Landwirtschaft, Schafe, Wolle, Holz, ne? Bei Zug um Zug bist du bei Zügen, du bist damit beim Reisen, du bist bei strategischem Streckenplan. Da kriegt man, glaube ich, einfach mehr Leute, die das thematisch interessant finden. Und du hast halt eben, ich sag mal, so ein bisschen diesen erdkundlichen Charakter. Das ist ja eben das Spannende bei Zug um Zug, dass es da verschiedene Pläne gibt. Also ob man jetzt in Amerika unterwegs ist, ob man in Europa unterwegs ist oder ob man hier so ein kleines Zug um Zug hat, wo man dann London oder Paris unsicher macht. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Und ich würde mich jetzt tatsächlich nicht zwingend darauf festlegen, was davon man in seiner Sammlung haben muss. Es reicht im Zweifelsfall auch ein kleines, aber irgendeins sollte tatsächlich da sein.
Ja, und das skaliert auch schön, wie die ITler immer so schön sagen. Denn die Komplexität kann man auch dadurch skalieren, indem man halt die kleineren oder die größeren Varianten nimmt oder die verschiedenen Erdteile. Also beispielsweise die Zug-um-Zug-Europa-Variante ist wesentlich strategischer als die Zug-um-Zug-Original-Variante, die in den USA spielt. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, diese kleinen Varianten, wo es dann nicht mehr um Züge geht, sondern um Busse zum Beispiel oder Taxis.
Ja, oder Straßenbahnen,
je genau, nachdem, wo man genau ist. Genau, und das ist halt auch so ein super Mitbringspiel, ja, weil das jetzt so ein schönes kleines Spiel ist, kostet auch nicht viel und sowas, ja. Also da gibt es diverse Varianten, die das Ganze in der Komplexität noch ein bisschen variieren. Und das ist einfach ein tolles Spiel. Als nächstes auf meiner Liste habe ich auch wieder eine Spieleklasse, genau wie bei Zug um Zug, ja. Und zwar ist das Pandemic oder Pandemie. Mhm. Da gibt es halt das Originalspiel und da gibt es dann diverseste Varianten mit diversesten Themen. Also es gibt ein Cthulhu-Pandemic, es gibt ein der Fall von Rom-Pandemie. Es gibt ein Würfelspiel-Pandemie.
Es gibt ein Herr der Ringe-Pandemie.
Es gibt ein Herr der Ringe-Pandemie, das auf der komplexeren Seite ist. Ja. Und die benutzen alle dasselbe Spielkonzept von Pandemie. Und das war ja mein Erweckungserlebnis, sag ich jetzt mal. Ja, war ja Pandemie.
Kooperatives Spielen.
Kooperatives Spielen, ja. Und vor allen Dingen auch so ein elegantes kooperatives System, was wirklich einfach zu verstehen ist und was auch sofort irgendwie klar macht, wo ist die Spannung hier? Also diese Geschichte mit, wir haben alle Karten auf dem Ablagestapel, ja, die immer böse sind, wenn die kommen. Und da liegen jetzt erst 5 Stück, weil wir erst 5 Karten da hingelegt haben. Und jetzt werden die alle gemischt und wieder oben drauf gelegt. Mhm. Macht auch sofort den Leuten klar, jetzt wird's ernst.
Ja.
Und ich hatte wirklich noch nie so viel Schweiß auf der Stirn stehen, wie bei Pandemie-Varianten beim Spiel.
Ja, und du hast ja auch schon aufgeschrieben, es gibt halt auch Legacy-Varianten davon. Da fällt mir ein, wir hätten da noch so ein paar im Schrank, die noch gespielt werden wollen.
Genau. Und da muss auf jeden Fall mal in eine vernünftige Spielesammlung auf jeden Fall auch eine Pandemie rein. Und auch da gilt wieder, wie gesagt, es kann skalieren. Es gibt auch für das Grundpandemie diverse Erweiterungen, die das Ganze auch so ein bisschen aufbohren in die Richtung von Scotland Yard. Da gibt es halt einen Bioterroristen. Einer der Spieler spielt einen Bioterroristen, der halt die Viren verteilt und die anderen müssen ihn jagen. Ja, das gibt es auch als Variante davon. Das ist, glaube ich, in der zweiten Erweiterung oder in der dritten, ich bin mir nicht sicher. Und dann gibt es halt, wie gesagt, das Herr der Ringe-Pandemie, das Was Gemeinschaft ich, des Rings.
Das ist auch nochmal, wie du schon sagtest, komplexer und ganz anderer Level.
Ja.
Aber es spiegelt tatsächlich diese Story so gut wider und das Spielprinzip passt so gut auf die Thematik. Das ist einfach wunderbar. Also wer Herr der Ringe mag,
ja, das,
der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken.
Und das finde ich das Faszinierende. Ja? Wir reden ja ganz oft über Spiele, wo wir sagen, also das Thema hat mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Ja? Oder das Thema ist das Spiel, wie bei Rock Hard zum Beispiel. Mhm. Ja. Bei Pandemic finde ich total faszinierend, dass es da wirklich verschiedene Varianten gibt in verschiedenen, mit verschiedenen Story-Hintergründen. Und in ganz, ganz vielen Fällen oder in fast allen Fällen passt das wie die Faust aufs Auge. Ja? Also das Herr der Ringe-Konzept mit den Orks, die halt durch die Gegend laufen, passt halt super auf dieses Pandemic-System, genauso wie halt Viren, die sich halt irgendwie über die Städte verteilen, passt auch super zu dem Pandemic-System. Also ich finde es faszinierend, dass so ein Spielkonzept wirklich auch mit so vielen thematischen Hintergründen kompatibel ist, ja, und das irgendwie Sinn macht und nicht so aufgepfropft daherkommt dann.
Ja, also da hat auf jeden Fall auch immer ein kluger Kopf dahinter gestanden, der es dann halt gedanklich durchdacht hat und möglich gemacht hat, aber das ist auf jeden Fall cool.
Schönstes Beispiel bei Fall of Rome, also bei dem Römer-Pandemie, da sind das halt die Germanen, die in Rom einfallen und das sind halt keine Viren mehr, sondern das sind Germanen, die über den Faden laufen. Das Konzept mit diesen Faden von Punkt zu Punkt laufen, das man in Gemeinschaft des Rings übrigens sieht, das kommt aus dem Fall of Rome-Pandemie. Ja. Das heißt, wenn ihr das cool findet, dann guckt euch doch mal das Fall of Rome an. Das Fall of Rome ist mehr oder weniger eine einfachere Variante von dem Gemeinschaft des Rings-Pandemie. Ja. Ja, also in Pandemie muss auf jeden Fall rein und vielleicht auch ein Legacy. Ja, wir haben ja auch die Legacies zum Teil zumindest gespielt.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, wenn man jetzt von so einer, also wenn wir jetzt bei dem Gedanken sind, was muss auf jeden Fall da bleiben, dann wird Legacy schwierig, weil wenn du das durchgespielt hast, hast du es durchgespielt.
Ja. Und leider ist bei den Legacy-Pandemie ist ja auch, da bleibt kein Spiel übrig sozusagen.
Ne? Ja, genau.
Also das kann man am Ende wegwerfen. Ja, das nächste Spiel, da kommen auch noch ein paar komplexere, ich verspreche es euch. Ja.
Das nächste Spiel ist das erste, wo sich unsere Geister scheiden.
Richtig. Ich finde das ein großartiges Spiel mit einem großartigen Thema, super umgesetzt und wir sprechen von Heat. Heat ist das Rennspiel, bei dem wir mit einem Autorennwagen quasi auf Grundkursen fahren. Das mit der Spielerzahl super skaliert. Das heißt, das kann man mit 8 Leuten spielen, wenn man die Erweiterung entsprechend hat. Und es funktioniert auch mit 8 Leuten richtig gut. Ja, und es ist ein spannendes Spiel, es macht Spaß, es ist einfach zu lernen. Man kann es mit Erweiterungen halt auch in der Komplexität ein bisschen pimpen und so weiter. Und es ist ein Spiel, was ich immer wieder rausholen kann und was ich immer wieder spielen kann. Das ist einfach ein tolles Spiel. Ja.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir macht das Spiel keinen besonderen Spaß.
Kann ich gar nicht verstehen.
Ja, was ich interessant finde und weshalb ich durchaus auch immer mal wieder zustimme, ja okay, dann spielen wir das halt, ist, dass es tatsächlich sehr viele Menschen gibt, die das sehr gerne spielen. Dass es, wie du schon sagtest, mit bis zu 8 Spielern skaliert halt einfach. Aber ganz ehrlich, wenn, dann würde ich eher Thunder Road Vendetta spielen.
Ja, das wäre eine Alternative, das stimmt. Ich habe auch lange überlegt, ob ich Thunder Road Vendetta hier reinnehmen soll oder Heat und habe mich dann für Heat entschieden. Aber Thunder Road Vendetta ist auch ein sehr gutes Spiel.
Also ich wäre ja, wenn dann, bei Thunder Road Vendetta.
Ich hoffe drauf, dass die kommende Erweiterung für das Thunder Road Vendetta, die den Arena-Modus einführt, dem Ganzen nochmal eine neue Dimension gibt. Weil
ich brauche keine neue Dimension. Ich finde das Spiel so, so geil.
Ich finde es super, ja, das ist super. Aber das Problem bei Thunder Road Vendetta ist, oder es ist eigentlich kein Problem, weil bei uns klappt das super, aber Thunder Road Vendetta hängt auch stark mit der Gruppe ab. Ja, das heißt, wenn du eine Gruppe hast, die auf das Thema und auf die Action, die da drin passiert, einfach überhaupt nicht anspringt.
Ja, oder dann kann du halt Leute hast, die gar nicht damit klarkommen, wenn sie von den Mitspielern abgeschossen werden oder abgedrängt werden. Also wenn du so Leute hast, die Schwierigkeiten damit haben, dass man sie attackiert, dann sollte man Thunder Road Vendetta natürlich auch nicht spielen. Aber ich finde das Spiel super cool.
Und spielt mit solchen Leuten auch nicht Arcs. Lasst es einfach mit Arcs mit solchen Leuten. Das kann
aber also, wie gesagt, Heat finde ich persönlich ein bisschen langweilig, weil, wie du schon sagtest, man fährt einen Rundkurs und entscheidet halt über Karten, wie schnell man fährt oder wie man fährt. Und beobachtet, wo man liegt im Vergleich zu den anderen und versucht als erstes ins Ziel zu kommen. Und das finde ich ziemlich dröge.
Ich finde es großartig und es gehört in meine Spielesammlung. Und sollte mal in meiner Niederspielesammlung
fahren. Also in meiner wäre Thunder Road Vendetta und das dann nicht.
Das nächste Spiel ist jetzt tatsächlich ein Expertenspiel. Und vielleicht auch ein bisschen außergewöhnliches Expertenspiel. Ich finde es einfach von, wie es designt ist, so elegant. Und es hat ganz viele, es ist exemplarisch für so viele Mechanismen, die da mit drin sind, dass ich das immer wieder gerne auf den Tisch bringe und so als das Expertenspiel irgendwie präsentieren kann, finde ich. Und das ist Dominant Species Marine. Da sagt ihr euch wahrscheinlich jetzt Dominant Species Marine, habe ich noch nie gehört. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Spiel, was nicht so super bekannt ist. Es gibt noch ein anderes, nennt sich einfach nur Dominant Species, da geht es um Dinosaurier. Bei Dominant Species Marine geht es um Meeresbewohner, also Meerestiere. Jeder Spieler spielt eine bestimmte Klasse von einem Meerestier, zum Beispiel Krebse oder Fische oder sowas, ja, und muss quasi auf einem Hexfeldraster Area Control machen. Das heißt, möglichst viel Lebensraum einnehmen und sich möglichst weiterentwickeln und entsprechend in der Evolution aufsteigen. Das ist so ein Evolutionsspiel, ja. Und das hat ein paar echt clevere Mechanismen drin mit Area Control und es hat so einen Aktionsabfolgemechanismus, dass man nur bestimmte Aktionen machen kann, abhängig davon, wo man in so einer vertikalen Liste ist. Ja, also man geht immer nach unten in der Liste weiter und kann nur quasi bestimmte Aktionen machen, die quasi Folgen sind. Es hat so viele clevere Ideen drin. Es ist ein Expertenspiel, ja. Da muss man sich auch ein bisschen mit beschäftigen und es dauert auch relativ lang, sage ich jetzt mal. Aber es ist nicht so überbordend wie andere GMT-Spiele, muss man ganz klar sagen. Ja? Und es ist ein tolles Spiel und es hat ganz, ganz viele tolle Mechanismen drin und es macht einfach Spaß, das zu spielen. Und alle Partien, die wir bis jetzt gespielt haben, drin waren wirklich großartig.
Also ich bin gerade am Überlegen, ich mag das Spiel, also ich will das nicht verteufeln oder so. Es ist schon von den GMT-Spielen vor allen Dingen eins, wo ich sage, ja, das kann man spielen. Ich finde auch die Mechanismen, die du erzählt hast, das ist alles sehr spannend und alles sehr gut. Es wäre für mich trotzdem nicht in der Liste. Ich bin mich aber gerade am Fragen, was wäre denn stattdessen als vergleichbares Spiel bei mir in der Liste und ich komme gerade nicht drauf.
Robin Hood. A Gist of Robin Hood.
Nee, eben nicht.
Schade. A Gist of Robin Hood ist übrigens auch großartig.
Wahrscheinlich leichtgewichtiger wäre spektakulär, würde so ein bisschen in die Richtung gehen, aber deckt es nicht so wirklich ab. Also ich habe da noch keine wirkliche Entsprechung für, aber das wäre, glaube ich, final nicht in der Liste von Spielen, die unbedingt bleiben müssten.
Na doch, bei mir schon, bei mir schon. Dann habe ich als nächstes, und jetzt kommen wir auf, jetzt gehen wir in den Bereich thematische Spiele, ja. Ein wirklich tolles Spiel, auch wieder muss die richtige Gruppe sein, aber ein tolles Spiel, Rock Hard 1977. Da war ich am Anfang echt skeptisch, aber ich habe, glaube ich, also das würde für mich, so wie Dominant Species so für mich so ein exemplarisches Spiel für Area Control ist Rock Hard 1977 so ein exemplarisches Spiel für mich für Thema. Das ist einfach ein so extrem thematisches Spiel, wo die Spielmechaniken eigentlich relativ unspektakulär sind. Ja? Also da ist jetzt nichts drin, was irgendwie das Rad neu erfindet. Ja? Da ist jetzt wirklich nichts drin, wo ich sagen würde, boah, das ist aber richtig jetzt cool. Ja? Aber das Thema passt einfach so sensationell gut da drauf. Und die schon bekannten Mechanismen, die man hier zusammengepackt hat, passen so dermaßen gut in das Thema rein, dass es einfach absolut Spaß macht und man sich wirklich wie ein Rockstar fühlt, wenn man das spielt.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Rock Hard 1977 auf gar keinen Fall in so einer Spielesammlung drin sein darf, weil ich finde auch, dass das ein großartiges, schönes Spiel ist. Aber wenn wir bei thematischen Spielen sind und auf den Punkt gebracht, dann bin ich bei Schwarze Witwen.
Ja, das ist auch ein also das sehr gutes Spiel.
Also das ist für mich ein Spiel, das, finde ich, gehört auch in eine Sammlung rein.
Ja, also ich stimme zu, dass Schwarze Witwen auch eins von diesen Spielen ist, wo das Thema das Spiel leitet.
Ja.
Aber ich finde die Mechanismen bei Schwarze Witwen nicht so clever zusammengebracht wie bei Rock Hard. Rock Hard finde ich da vom Gesamtdesign noch ein wesentliches Stück besser. Das Schwarze Witwen lebt halt ganz, ganz viel davon, dass man halt diesen zynischen Humor da drin hat. Ja? Und da kann man über so ein paar, ja, so ein paar Probleme im Spielablauf irgendwie hinaus, also kann man drüber weggucken, meinst du,
ja.
Genau. Und bei Rock Hard 1977 passt das meiner Meinung nach alles. Ja, wie gesagt, die Spielmechanismen sind nichts Neues. Die holen keinen hinterm Ofen vor, aber sie funktionieren alle und sie passen alle super zusammen. Und das Gesamtpaket ist einfach schlüssiger, finde ich.
Ja, ich kann dir beipflichten, dass Rock Hard halt unheimlich schlüssig die Mechanismen mit den realen Gegebenheiten vermischt und dass das in sich alles schön greift. Ich hätte die Sorge, dass wenn wir es dann noch 50 Mal gespielt haben, es dann vielleicht doch langsam anfängt, langweilig zu werden, während ich bei Schwarze Witwen, gerade wenn du unterschiedliche Gruppenkonstellationen hast und Leute hast, die das zum ersten Mal spielen, das macht immer wieder Spaß und ist immer wieder witzig.
Ja, das stimmt. Also das ist natürlich auch wesentlich kürzer als Rock Hard, ja. Ne? Kannst du natürlich auch dann viel einfacher mal auf den Tisch bringen. Ja, stimmt zu, aber das, ja, da hast du recht, das fällt in dieselbe Kategorie rein. Mhm. Ja. Ja, jetzt kommen wir zur Kategorie Partyspiele. Da gibt es meiner Meinung nach nur einen einzigen Gewinner hier. Ich sag gleich noch, gibt es noch einen Runner-Up. Ja? Das ist Hitster. Hitster ist einfach ein geniales Konzept, richtig gut umgesetzt. Auch wenn der Verlag ein bisschen seltsam ist. Ja? Aber das Spiel ist einfach cool. Und das ist eins von diesen Spielen, wo ich mir denke, so, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Ja?
Du weißt ja, ich mag das Spiel nicht besonders. Ich tue ja auch regelmäßig so, wir brauchen einen DJ. Ich mache dann mal den DJ. Ich opfere mich, obwohl ich eigentlich froh bin, wenn ich nicht mitspielen muss. Ist nicht so meins. Also ich bin dann mehr so hier Anno Domino. Oder Domini.
Anno Domini, genau, das wäre mein Runner-Up. Denn das Hitster-Spielkonzept, wir hatten da schon mal vor zwei Folgen, glaube ich, drüber gesprochen. Das Hitster-Spielkonzept ist keineswegs neu. Das ist quasi Anno Domini, das es schon seit, glaube ich, über 10 Jahren gibt. Einfach umgesetzt auf Musik. Ja, das heißt, man hat irgendwie dieses Konzept von Anno Domini genommen und das mit Musikstücken versetzt. Anno Domini ist exakt das Gleiche, nur dass da historische Fakten auf der Vorderseite der Karte stehen, auf der Rückseite steht eine Jahreszahl und man zieht halt eine Karte, liest die Vorderseite möglichst laut vor und dann muss man es halt auch in seinen Zeitstrahl einsortieren, genau wie bei Hitster.
Eigentlich baut man es in einen gemeinsamen Zeitstrahl ein, aber egal.
Ja, also es hat auf jeden Fall, es hat nahezu die exakt gleichen gleichen Regeln.
Und Anno Domini setzt halt eben auf Allgemeinwissen oder nicht Allgemeinwissen, sondern gut einschätzen, wann etwas stattgefunden haben könnte.
Genau.
Und Hitster setzt halt darauf, dass du das Lied kennst und ja.
Und es gibt bei Anno Domini gibt es verschiedene Päckchen, die verschiedene thematische Bereiche haben. Es gibt also Sex and Crime und
Natur,
Erdkunde. Und Fußball und also gerade es gibt tonnenweise Zeug.
Ja, also Fußball könnt ihr natürlich weglassen.
Ja, für mich, und das Flops ist meiner Meinung nach das beste Päckchen, weil da sind halt also Sachen drin wie, die Beatles werden von 3 Musikverlagen abgelehnt. Ja? Oder der Papst erwischt seine Frau mit einem Geliebten auf frischer Tat im Bett.
Und dann sitzt man erstmal da und denkt, der Papst, eine Frau? Und
wann war das denn? Das sind halt lauter solche völlig, völlig crazy Fakten. Ja. Und das macht total Spaß, das zu spielen. Also wenn ihr sagt, irgendwie das Konzept von Hitstar findet ihr cool, aber ihr wollt dieses Musikzeug nicht haben, dann guckt euch mal Anno Domini an. Trotzdem bleibt Hitstar in meiner Liste von Einstiegsspielen. Denn das ist so ein Ding, wir hatten schon mehrmals den Fall, wo wir halt die absoluten Nichtspieler hatten, ja, die auch gesagt haben, ich will kein Brettspiel spielen, ja. Und die haben dann trotzdem eine Runde Hits damit gespielt und hatten Spaß dabei.
Ja, also das ist halt wirklich das Spiel, wo man die widerstandsfähigste Oma Erna meistens dann doch mitkriegt.
Genau. Deswegen, es gibt ja die Schlager-Variante von Hits da. Ja. Es müsste eigentlich auch mal noch so eine Oma-Variante geben. Ne? Das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Das ist
doch
so
die Schlager-Variante.
Ja, aber du hast ja so ein... Ja, so, ich weiß nicht, Florian Silbereisen-Edition oder so.
Ich habe jetzt gerade heute Morgen gesehen, dass es auch eine Hip-Hop- und Urban-Version von Hitstar gibt. Ich meine, ich bin da auch nicht gut drin und ich will das nicht spielen, aber ich habe gedacht, damit könnte ich dich vielleicht dann tatsächlich mal dran kriegen.
Ja, bei so einer, wenn ich darüber nachdenke, so eine Florian Silbereisen-Geschichte würde wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren, weil dann würde man rausfinden, dass das Florian Silbereisen-Lied von vor 10 Jahren exakt genauso ist wie das vom letzten Jahr.
Ja, keine Ahnung. Florian Silbereisen singt ja auch gar nicht so viel selber, sondern moderiert ja eigentlich.
Diese Art Musik.
Ne? Ja, ich weiß, was du meinst.
Gut, gehen wir aber weiter zum nächsten Spiel. Jetzt kommt ein absoluter Klassiker, der seit Anbeginn meiner Spielesammlung hier drin ist. Ich glaube, das war das erste Spiel nach Pandemic, was ich mir gekauft habe. Und das ist Puerto Rico. Puerto Rico hat eine sehr illustre Historie hinter sich. Und ist ein exemplarisches Spiel für das, wie kann man das nennen, diesen Mechanismus, wo man eine Rolle wählt und die anderen Spieler einem folgen können. Mhm. In jeder Runde hier, wir sind alles Plantagenbesitzer auf Puerto Rico und wir wollen möglichst viel Umsatz machen und Geld machen und sowas.
Rohrzucker und Tabak anbauen.
Genau, Rohrzucker, Tabak anbauen und so. Und brauchen dafür Arbeiter und die müssen halt geholt werden, müssen Gebäude bauen und so weiter. Und in jeder Runde wählen wir uns eine Rolle aus, die bestimmt, welche Aktionen wir durchführen dürfen. Und die anderen Spieler können, wenn ich eine Rolle gewählt habe, dann mit einer schwächeren Version der Aktion, die ich mit dieser Rolle machen kann, folgen. Ja? Und dann bleiben halt bestimmte Aktionen auch liegen. Also bestimmte Aktionen werden auch in einer Runde zum Beispiel gar nicht gemacht, weil diese Rollen nicht ausgewählt wurden. Ein total cooles Konzept. Dasselbe Konzept findet man zum Beispiel auch bei Twilight Imperium wieder. Ja, Twilight Imperium hat ein ganz ähnliches Konzept für die
Aktionsauswahl. Dauert halt nur irgendwie 6-mal so lange oder so.
Und Puerto Rico ist ein Spiel, wo einfach die Mechanismen so richtig schön aneinander greifen und zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, absolut innovativ waren. Und das Spiel macht immer noch Spaß. Wir haben das letztens auch mal wieder gespielt, ja, mit dieser Basisvariante. Hat absolut lausiges Material, die Erstauflage, die wir hatten. Ja. Ich habe mir deswegen mal eine neuere gekauft, aber die Erstauflage war wirklich, das ist glaube ich von 2003 oder so. Ja. Und das sieht wirklich aus wie ein Prototyp. Ja,
und das hat ja auch dieses etwas... mittlerweile gesellschaftlich problematische Umgang mit Sklaverei, das braucht man ja nicht zu verheimlichen, wo viel diskutiert wurde, wir steigen da jetzt nicht in die Diskussion ein, aber das schmälert nicht den Innovationsgrad, den das Spiel damals hatte mit den Mechanismen.
Und es macht immer noch Spaß. Und mittlerweile gab es ja auch es hat eine lange Historie hinter sich, gab es ja auch diverse Neuausgaben, wo das Ganze historisch deutlich entschärft wurde. Wobei ich mich auch frage, auch 2003 war es einfach meiner Meinung nach nicht akzeptabel, irgendwie zu sagen, wir holen die Arbeiter mit dem Schiff und die Arbeiter werden durch braune Steinchen dargestellt. Das ist schon wirklich hart an der Grenze oder vielleicht schon drüber von dem, was auch 2003 nicht in Ordnung war. Mhm. Und das hat man aber mittlerweile deutlich entschärft. Und es gibt jetzt auch diese Luxusvariante von Awakened Realms mit endlos Plastikminiaturen und so. Muss man meiner Meinung nach nicht haben. Die Retail-Variante, die man heute in jedem Spielwarenladen bekommt, mehr oder weniger, die passt da schon. Und auch nach so langer Zeit ist das immer noch ein richtig gutes Spiel. Und es macht mir Spaß und es ist ein tolles, tolles Spiel für, ich glaube, 3 oder 4 Spieler ist die beste Zahl, die man spielen kann. Bei dem Ganzen. Es gibt auch eine 2-Spieler-Variante, die nennt sich San Juan. Die ist, glaube ich, aber nicht neu aufgelegt worden, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Die funktioniert auch super. Also das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist ein Klassiker, den muss man haben.
Also mich holt das Spiel ja nicht so sehr ab. Also ich kann würdigen, dass diese Spielmechanismen zu der Zeit halt innovativ und neu waren. Zu der Zeit habe ich das Spiel aber überhaupt nicht gespielt. Da war ich im Brettspiel überhaupt nicht drin, weil mir einfach die Gruppe drumherum gefehlt hat. Insofern wäre dieses Spiel für mich nicht in der Sammlung drin. Ich bin gerade am Überlegen, was ich vielleicht stattdessen drin hätte und habe jetzt gerade mal wieder einen Hänger, weil ich habe ein Spiel im Kopf, ich weiß aber nicht, wie es heißt.
Du würdest natürlich Burgen von Burgund nehmen.
Nee, das würde ich genauso wenig nehmen. Nee, das wir neulich gespielt haben, haben wir relativ neu in unserer Sammlung, das mit den zwei Seiten, wo ich Burgen und Kathedralen baue.
Du meinst Rebirth?
Genau, Rebirth.
Ja, das wäre ein schönes Spiel. Das wäre für mich in der Sammlung. Also es ist ein großartiges Spiel, aber kommt an Puerto Rico nicht ran und ist auch ein ganz anderes Spiel.
Ja, ist ein ganz anderes Spiel, aber das wäre was, was ich dann eher in der Sammlung hätte als das. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt final ist, weil mir fehlen an dieser Liste noch zwei, drei Dinge.
Das ist eine sehr subjektive Liste, das muss ich
sagen. Genau, das ist eine sehr subjektive Liste und wie gesagt, mir fehlen noch zwei, drei Dinge und das geht ja nur, wenn wir sagen, von 10 Spielen, dann muss ich ja irgendwas weglassen, also lasse ich jetzt Puerto Rico mal ersatzlos weg.
Jetzt kommen noch zwei Spiele bei mir und diese beiden Spiele sind beides Zweispielerspiele. Wenn die irgendwann mal bei Asmodee neu veröffentlicht werden, zumindest das eine davon, wird es mit Sicherheit draufstehen, dass es für 4 Spieler ist. Ja? Aber es sind reine Zweispielerspiele. Das erste ist Star Wars Rebellion. Ein großartiges Spiel im Star Wars-Universum. Einer spielt die Rebellen, einer spielt das Imperium. Es ist ein großes Spiel, es ist ein schweres Spiel, es hat sehr viel Material, es ist nicht regelleicht, sag ich jetzt mal. Ja. Es dauert auch eine gewisse Zeit, aber es schreibt Geschichte, muss ich sagen. Es ist eins der Spiele, die halt Geschichten erzählen. Man könnte eine Partie Star Wars Rebellion aufschreiben und daraus einen Roman machen. Ja. Ich hatte schon absolut crazy Sachen, die da passiert sind. Wie gesagt, einer spielt die Rebellen, einer spielt das Imperium. Die Aufgabe des Imperiums ist, die Heimatbasis der Rebellen zu finden, die eine verdeckte Basis haben, wo der Imperium-Spieler nicht weiß, wo der ist. Und die Rebellen versuchen das zu verhindern. Und das ist ein großartiges Spiel. Man spielt mit den Charakteren aus den Filmen. Ja, also es gibt Darth Vader und Han Solo und die ganzen Charaktere gibt es da als spielbare Charaktere. Und man steuert die und schickt die über so eine Karte von Planeten und kann die Dinge machen lassen. Man kann die auf die eigene Seite ziehen. Es gibt ganz, ganz viele Aktionen, die man machen kann. Es ist einfach ein großartiges Spiel im immersiven Storytelling. Und wie gesagt, ich hatte da schon Partien dabei, die besser waren als die Filme, sag ich jetzt mal, zumindest die neueren. Ja. Und großartig, ein großartiges Zwei-Spieler-Spiel, ein episches Breitwandspiel sozusagen, ja. Und das gehört meiner Meinung nach auch in jede Sammlung und ist zu Recht auch immer noch käuflich zu haben, wo es schon so alt ist.
Ja, also ich weiß, dass wir ein paar coole Partien da mitgespielt haben, aber für mich gehört das auch nicht in die Sammlung. Punkt.
Ja, damit kommen wir zu meinem letzten Spiel. Das ist so ein Standardding, das muss einfach dabei sein. Und das ist Twilight Struggle. Twilight Struggle, das meiner Meinung nach beste Zwei-Spieler-Spiel, das je gemacht wurde. Es gibt einfach kein besseres Zwei-Spieler-Spiel. Das war auch ganz lange auf Platz 1. Über viele, viele Jahre war das bei Boardgame Geek auf Platz 1. Übrigens war es bis dahin auf Platz 1, bis Crowdfunding kam. Mhm. Und der ganze Hype, der damit zusammengehängt hat. Und dann waren plötzlich Crowdfunding-Projekte auf Platz 1. Aber in den Jahren davor, ganz, ganz lange, war Twilight Struggle auf Platz 1 der ewigen Bestenliste bei Boardgame Geek. Und das zu Recht. Twilight Struggle ist ein tiefgehendes Expertenstrategiespiel, bei dem einer der Spieler die UdSSR spielen und einer der Spieler spielen die Amerikaner. Und wir spielen quasi verschiedene Phasen des Kalten Krieges. Ja, das Ganze spielt im Kalten Krieg. Und man spielt von so einer Weltkarte, es ist ganz viel Area Control dabei, man kann halt Einflusspunkte verteilen, man kann Aktionen machen und es hat diesen Mechanismus, dieses Card-Driven-Mechanismus, wo es Aktionspunkte auf den Karten gibt und Aktionen. Und wenn ich eine russische Karte als amerikanischer Spieler spiele, dann kann ich die Punkte benutzen, ja, weil es eine russische Karte ist, aber der Gegner kann den Effekt benutzen, den ich von der Karte nicht gespielt habe. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, zu welcher Zeit spiele ich meine Karten, sodass es dem Gegner möglichst wenig was bringt. Ein absolut strategisches Spiel, auch epische Partien gehabt damit. Es braucht einen gewissen Invest, ja, aber der Payout, den man da bekommt, ist wirklich unglaublich. Es gibt übrigens ein paar kleinere Varianten davon. Watergate beispielsweise ist ein Spiel, das bei Pegasus mal rauskam, ja, das ein sehr, sehr ähnliches Spielkonzept benutzt. Und das quasi in Twilight Struggle in klein ist, dass man in einer halben Stunde spielen kann. Es gibt noch ein paar andere Spielvarianten davon, zum Beispiel 13 Minutes ist auch eine Variante davon. Da gibt es auch noch ein 13 Hours, ja, oder 13 Days heißt es, glaube ich. 13 Days, 13 Hours und 13 Minutes. Gibt es das in verschiedenen Größen, dieses Spiel, von verschiedenen Publishern, lustigerweise. Das sind alles Twilight Struggle in Mini, mehr oder weniger. Aber wenn ihr die Original-Experience haben wollt, dann Twilight Struggle. Es gibt noch ein Nachfolgespiel, das nennt sich Imperial Struggle. Das benutzt nicht das exakt gleiche, aber ein sehr ähnliches Spielkonzept. Deswegen ist es auch der Struggle-Serie. Spielt aber in der Zeit, wo sich die Briten und die Franzosen um Nordamerika gestritten haben. Und das ist das erste Spiel, wo ich Analysis-Paralysis hatte. Ja, da... Das ist wirklich komplexitätsmäßig krass und es ist ein unfassbares Regelkunstwerk. Ja. Also man denkt sich, oh Mann, das hat aber echt schon verdammt viele Regeln und verdammt komplizierte Regeln. Und man erkennt aber immer, dass die Regeln alle funktionieren und ineinander greifen und logisch Sinn machen. Also Imperial Struggle, finde ich, ist ein absolutes Kunstwerk, ja, der Spiele-Design-Kunst. Aber es ist das bessere Spiel ist immer noch Twilight Struggle, weil es nochmal ein Ticken einfacher ist, sage ich jetzt mal, und auch einfacher zu begreifen ist und damit kommt man auch schneller in das Thema rein. Und es war natürlich auch das erste davon. Also Twilight Struggle, der Kalte Krieg abgespielt, großartiges Spiel. Es gibt übrigens auch ein Space Race, den man machen kann, da kann man auch gewinnen mit, es gibt verschiedene Gewinnbedingungen und es gibt auch einen DEFCON-Track, ja? Das heißt, wenn man sich zu viel Kalter Krieg macht, dann kann der halt heiß werden. Derjenige, den Atomkrieg auslöst, hat dann verloren. Also ganz, ganz viele thematische Sachen drin. Und jede Karte ist übrigens auch ein thematisches Ereignis, das tatsächlich stattgefunden hat. Und es gibt einen dicken Wälzer, der mit in der Packung ist, wo jede dieser Karten nochmal historisch beschrieben wird, was da genau passiert ist. Also auch, wenn man sich für diese Zeit interessiert, einfach ein total cooles Spiel. Und das gehört auf jeden Fall in jede Sammlung. Gibt es übrigens auch in Deutsch.
Ja, die Tatsache, dass ich hier so schweigsam bin, hat damit zu tun, dass ich das Spiel überhaupt nicht mag. Und Michael jetzt einfach mal habe abnörden lassen, weil er das Spiel halt so unglaublich liebt und so super gut findet. Und das darf er ja auch. Und er darf das gerne auch in seiner Sammlung behalten. In meiner hat das keinen Platz. Und ich hatte ja schon angedeutet, ich bin eher schlecht als recht vorbereitet. Deswegen war ich gerade so am Überlegen, was wäre denn noch in meiner Sammlung so drin? Was vermisse ich denn eigentlich? Und was ich auf jeden Fall vermisse und in meiner Sammlung dringend bräuchte, wäre auf jeden Fall ein Roll-and-Ride oder ein Flip-and-Ride. Und ich schwanke gerade noch, ob ich eher Kartograf, Kartografin drin hätte oder das Dinosaur Raw and Ride. Ich glaube, ich würde tatsächlich eher zu dem Dinosauriern tendieren, weil das macht halt wirklich mega Spaß und hat dann nochmal verschiedene Aspekte drin und hat halt einfach ein super schönes Material. Deswegen würde ich das in meiner muss auf jeden Fall da sein Sammlung drin haben wollen. Ich habe ja noch zwei weitere Plätze frei. Deswegen hätte ich auch auf jeden Fall irgendeine Variante von Mischwald in meiner Sammlung drin, weil das finde ich auch großartig. Mit diesen Karten, die ich an Karten anlege und versuche, meinen Wald besonders schön zu gestalten und besonders punkteträchtig vor allen Dingen zu gestalten. Nicht umsonst habe ich ja auch erst neulich noch das Mischwald Dartmoor geschenkt bekommen und ich bin schon ganz gespannt auf, ich glaube Seenlandschaft oder so wird das nächste heißen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also irgendwas aus dem Mischwald-Universum gehört für mich auf jeden Fall auch noch mit hinein. Und das, was mir gerade noch fehlt, ist das etwas mehr strategische Zwei-Personen-Spiel. Da würde ich im Moment tatsächlich das Kavale an erster Stelle sehen. Es kann auch ein Quarto sein, wenn einem das lieber liegt. Oder wir haben auch noch andere Spiele, die in dieselbe Richtung gehen. Aber irgendwas in der Richtung müsste für mich in meiner Sammlung auf jeden Fall noch mit drin sein.
Ich würde sagen, dann haben wir unsere 10 Spiele zusammen, jeder. Das war, wie gesagt, also kommt nicht auf die Idee, Twilight Struggle bei Oma Erna auf den Tisch zu legen. Ja. Das könnte nach hinten losgehen.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, nein, mir würden diese 10 Spiele, die ich jetzt genannt habe, nicht reichen. Ich scrolle hier gerade durch die Spiele, die wir schon bewertet haben.
Das ist das Problem, ne?
Und es gibt so viele Spiele, wo ich sage, nee, das kann ich ausziehen, das muss da bleiben, das muss mit, das gehört einfach dazu. Also,
das stimmt, ich hätte die Liste auch wesentlich länger machen können.
Ja, ne? Also das sind wirklich die 10 Spiele, mit denen ich anfangen würde, mit denen man halt sehr, sehr viel Spielspaß haben kann, um sich eine erste Orientierung zu verschaffen, in welche Richtung soll es denn gehen und dann langsam anzufangen, vielleicht auszubauen. Aber damit kann man auf jeden Fall schon sehr, sehr viele unterschiedliche Spiele, Spielmechanismen auch kennenlernen und dann eben anfangen.
Das war auch der Sinn, mal einfach da Spiele drin zu haben, die in jede Richtung gehen, ne? Wunderbar. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Dann freuen wir uns, wenn wir dann jetzt zurück sind nächstes Mal, wenn ihr uns hört. Da sind wir dann wieder in einer normalen Folge online, beziehungsweise es wird eine kleine Recap-Folge sein, was wir denn die letzten 2,5 Wochen so getrieben haben. Und da freuen wir uns schon drauf. Und
ja, wir hoffen zumindest, dass wir spannende Dinge aus Kanada berichten können und Spieleläden in Kanada.
Genau. Und dann wird es auch wieder eine News-Folge geben und dann steigen wir auch wieder ein in die Reviews. Das war auf jeden Fall jetzt unser letztes Special aus unserem 5-Folgen-Special-Serie und wir freuen uns dann wieder quasi live bei euch zu sein beim nächsten Mal.
Wieder mit normalen Folgen. Mit
normalen Folgen, genau.
Ihr dürft, wenn ihr weitere Specials haben wollt, gerne Vorschläge machen, was für Themen wir denn nochmal besprechen sollen. Wenn ihr sehnsüchtig auf Reviews wartet, dürft ihr auch gerne anfragen, ob wir dieses oder jenes Spiel für euch mal reviewen könnten. Wir sind da sehr offen und insbesondere, wenn wir es sowieso schon hier auf unserem Pile of Opportunity liegen haben sollten, wären wir da, glaube ich, durchaus geneigt, Wünschen nachzukommen.
Und damit entlassen wir euch in die Woche und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, und bis dahin, tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.